What's up? It's Sapphire Reed, and you should all listen to Catch Club.
Oh my God!
Hallo und herzlich willkommen hier zurück im Catch Club zu einer neuesten Folge des Elitist Circle, zur letzten Ausgabe des Elitist Circle im Jahr 2024. Zumindest reden wir über die letzte AEW-Show im Jahre 2024. Vielleicht wird das auch erst 2025 veröffentlicht, ihr wisst schon. Was auch immer. Dazu sind wir wieder in der wunderschönen gewohnten Dreierkombination, wie es für AEW üblich ist. Dazu begrüße ich zum einen den Herrn Dieter.
Einen wunderschönen guten Tag.
Hallihallöchen. Und zum anderen den Marcel.
Hallöle.
Hallo. Und es war Zeit wieder für das Ende der Welt. Das ist ja der Pay-Per-View, der als letzter zugekommen ist, wo es ja die erste Version erst letztes Jahr gab.
Nee, der ist als vorletztes dazugekommen. Wrestle Dynasty kam dieses Jahr noch dazu.
Stimmt, du hast recht.
Frechheit.
Nee, es war nur Dynasty. Wrestle Dynasty ist dann Dynasty, 25 genau. Diese Pay-Per-View-Namen, da kommt man so oft durcheinander. Ich glaube, ich habe auch letztens, als ich mit Marcel gesprochen habe, ich weiß gar nicht, ob es in der Aufnahme war oder ob es privat, also dann im Call hier war, habe ich, glaube ich, auch dreimal zu Wrestle Dynasty Wrestle Dream gesagt oder so.
Und ich glaube, ich glaube, das war dann noch im Vorgespräch, wir haben noch auf Sebastian gewartet.
Stimmt.
Und ich glaube, ich habe es nicht mal gerafft.
Ja, du wusstest, was ich meine, aber das war so, da kommt man irgendwie mal leicht durcheinander, weil die Namen dann teilweise schon sehr ähnlich klingen. Aber sei es drum. Letztes Jahr gab es ja noch den großen Titelwechsel. Da hat nämlich Samoa Joe die Rekord-World-Title-Regentschaft von MJF beendet. MJF hat wieder andere tolle Dinge bei dieser Show zu tun gehabt. Da sprechen wir aber gleich drüber. Dida, mein lieber Lieblings-Dida. Du hast doch unser Tippspiel ausgerichtet.
Ja.
Möchtest du darüber sprechen und unsere Zuhörer und uns ja natürlich auch, weil wir wissen es ja im Vorfeld auch nicht, auflösen, was denn so passiert ist.
Die letzte Ausgabe des 2024er Tippspiels wurde gespielt. Keiner hat die volle Punktzahl. Dazu haben wir alle drei den Sieger des Continental Classics falsch.
Ja, fair.
Und wir haben auch alle drei falsch, dass wer den Pin im World Title Match einsteckt.
Ja.
Und
ich nehme an, wir haben wahrscheinlich alle auch denselben getippt, ne?
Ist richtig. Und dementsprechend hat der Marcel 6 Punkte, Drew und Dida haben 8 Punkte.
Nicht schlecht.
Frech.
Ja, der Marcel hat auf Powerhouse Hobbs getippt im International Title Match.
Powerhouse.
Genau. Das war das letzte Tippspiel im Jahre 2024.
Müsste mal auswerten, wie die Verteilung so war. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich gefühlt jeden Pay-Per-View kaufen musste. Und jetzt die letzten beiden zu zweit, aber davor habe ich irgendwie gefühlt jeden gekauft.
Ich hatte auch schon welche gekauft, Drew auch. Also es nimmt sich so die Waage. Es fühlt sich halt so an, aber ich hatte schon letztens geguckt.
Ja, mal schauen, was wir im nächsten Jahr so machen. Aber an für sich mag ich das immer, finde ich das immer ganz lustig. Also abgesehen von Stipulations ist das immer ganz lustig, weil das irgendwie cool ist.
Ja, auf jeden Fall.
Es ging auf jeden Fall los mit dem Ende der Welt. Hat einer von euch die Zero Hour gesehen?
Yep. Nein. Es war, glaube ich, auch die egalste Zero Hour, die es jeweils gab.
Also, wenn ich so auf die Karte jetzt hier gerade gucke, gefühlt ja. Marcel, möchtest du dann kurz ein paar Worte über diese verlieren?
Toni Storm mit ihrem neuen Gimmick. Ich glaube, das ist tatsächlich so ein anderer Punkt, darüber können wir dann gleich noch reden.
Ja.
Wie wir das finden und was da passiert. Oder wir machen es im Rahmen vom Women's World Title Match.
Machen wir das doch einfach jetzt gerade, weil das ja, glaube ich, passt.
Ja, dann ganz kurz zu den anderen Sachen. Ja, Jeff Jarrett gegen QT Marshall hat sich dann, glaube ich, bei der letzten Rampage mit angedeutet, dass es da ein Match gibt. War okay. Und am Ende ein 8-Man-Tag, der hat Spaß gemacht und Ruhe. Aber alles in allem nichts Besonderes. AJ Andretti und Leo Rush, die ja gerade so ein bisschen am Heel-Turn sind, haben es da dann...
Ja, war ganz gut eigentlich, dieses Heel-Team oder diese internen Streitigkeiten da zwischen ihnen und Topflight.
Ja, definitiv, das gefällt mir tatsächlich auch sehr gut.
Wäre ja auch nicht so ein Match, diesen Title-Shot, den sie da haben, dass man den vielleicht auf die Pay-Per-View-Card bringt, aber naja.
Mal kicken. Ich glaube, es wurde, wenn ich es richtig verstanden habe, auch gesagt, so sich in Position zu bringen für einen zukünftigen Title-Shot oder um den zukünftigen Title-Shot.
Nee, die haben den Title-Shot, ja. Die haben den Title-Shot, ja. Die haben ja bei Collision das Match gegen gegen Topflight gewonnen. Dadurch haben sie ja einen Title-Shot gekriegt. Da ging es ja um einen Title-Shot.
Ah, dann habe ich es vielleicht einfach nur verwechselt, aber...
Ja, die haben und sich das ja Match wird es ja auch bei Collision schon geben, jetzt am Samstag.
Ja. Die haben sich auch den Pin irgendwie von den Murder Machines irgendwie so weggesneakt. Von daher, mal gucken, ob keiner guckt und was da jetzt so ansteht. Ja, aber wie findet ihr denn die ganze Nummer rund um Toni Storm?
Ich find's grandios. Ich find's super, dass sie jetzt einfach quasi alles vergessen hat, was Timeless war, weil Timeless Toni Storm ist ja auch retired. Und jetzt ist sie halt einfach wieder die Rookie-Toni Storm. Ich habe dazu auch eine sehr, sehr lustige Theorie gelesen im World Wide Web, dass Toni Storm quasi jetzt nur, dass das einfach, weil sie ist ja quasi die Schauspielerin aus den 50er Jahren, oder das war ihre Rolle und jetzt ist ihre Rolle, dass sie halt die spielt, die sie jetzt halt ist, den Rookie halt quasi. Ja, es wird dann irgendwann darauf hinauslaufen, dass sie wieder gegen Mariah May geht. Ich fände es ja eigentlich ganz lustig, wenn es jetzt umgekehrt wäre, weil Mariah May ist ja auch als Toni Storm Groupie debütiert. Wenn jetzt Toni Storm dann quasi der Mariah May Groupie wird, auch in ihrer Gear dann halt irgendwie Matches bestreitet und sowas halt, dass es dann einfach so ein bisschen Switch Roles, das fände ich eigentlich ganz lustig. Glaube ich nicht, weil ich glaube, Mariah May macht bei dem Spieler nicht so ganz mit.
Ja, das würde auch nicht passen, weil sie, die anderen haben ja noch die Erinnerung. Ist ja nur sie, die da dumm geworden ist. Oder
so. Man weiß es nicht, ne? Aber ich finde das Stand jetzt sehr unterhaltsam, dass sie dann halt das so macht. Das finde ich eigentlich ganz lustig.
Ja. Ich muss sagen, zuerst fand ich den Return, da habe ich mit Dieter viel drüber geschrieben, komplett gewastet. Weil plötzlich geht ihre Mucke los am Ende der Show und sie ist auf einmal wieder da. So, aber so wie sie es jetzt gerade ausspielen, finde ich es tatsächlich sehr, sehr unterhaltsam. Mhm. Auch wie sie dann auf Diana Perrazzo trifft und ja, hier, Toni. Wir haben es noch gar nicht kennengelernt. Doch, wir haben uns letzte Woche schon gesehen. Ah, doch, stimmt, ich erinnere mich. Mein Fehler. Hast du Lust auf ein Match gegen mich? Ja, bitte, ich träume da schon voll lange von. So,
was? Ja, dann auch, also das Interview zum Beispiel mit RJ City fand ich richtig gut.
Das war fantastisch.
Wo er dann auch sagt, ja, du bist da hier in Freetime Women's Champ, sagst, oh, ist jetzt ein bisschen weit vorweggegriffen. Ich habe ja gerade mal ein Match gehabt oder sowas, aber wer weiß, was die Zukunft so bringt, ne? fantastisch. Und auch als sie dann total schockiert reagiert hat, dass dann Taya Valkyrie wusste, dass Toni Storm und Diana Perrazzo Matching Tattoos haben. Also super. Ich find's cool.
Ja, also ich find's tatsächlich mittlerweile grandios.
Ich weiß nicht, also mir gefällt der Fakt immer noch nicht, dass es ja darauf wahrscheinlich hinausläuft, dass Toni Storm den Titel Mariah May wieder abnimmt, weil das den ganzen Title Run von Mariah May irgendwie egalisiert. Und Toni Storm war jetzt schon lange Champion, war dreimal Champion, ich brauche jetzt nicht unbedingt noch eine vierte Regentschaft, bevor andere nicht dran waren.
Ja, kann ich nachvollziehen tatsächlich. Beim Women's Title, da bin ich bei anderen Dingen ein bisschen genervter, was da passiert ist.
Ja, wenn da überhaupt was passiert, ne? Das ist ja auch die Sache. aber gut, Dina, möchtest du noch was sagen, wie toll du Toni Storm findest?
Macht halt Spaß, es ist sehr witzig. Mal gucken, wie lange du es ausspielst. Und meine Angst ist bei solchen Segmenten und solchen Gimmicks, Charaktern, dass irgendwann eine offensichtliche Wiederholung anfängt.
Ja.
Dass sie den Abspruch.
Du musst schnell genug in Episode 2 kommen. So.
Genau.
Und dann hoffen wir ganz schnell wieder raus, weil Angriff der Klonkrieger ist der schlechteste von allen.
Danke.
Und deswegen schnell zu die Rache des Sith.
Und genau. Aber wie gesagt, sonst.
Das ist schön. Bevor wir in die Show starten, gibt es ja noch eine kleine Sache, über die man kurz sprechen kann. Rest in Peace Rampage. Diese Woche war die letzte Ausgabe. Oder letzte Woche dann eher.
Und das war eine richtig, richtig geile Ausgabe. So, das war das, was du halt aus Rampage machen kannst. Eine Stunde voll Abfahrt, ohne dass es eine Bremse gibt, ohne durchatmen, sondern einfach nur durchrattern. Ja, schade, dass man halt nie mehr draus gemacht hat.
Ja, es war ja dann oft irgendwie nur eine Squash-Show, dann halt zwei, drei Squashes, ein, ich sag mal, vernünftiges Match.
Ja.
Ja, kaum relevante Storylines, die es halt da wirklich gab.
Nicht und, so wirklich Kanon.
Ja, nicht so wirklich Kanon, genau, irgendwie ja, hätte man halt
Kanon
mehr drauf.
Schon eigentlich. Also.
Ja, aber da ist auch schon viel irgendwie abseits passiert, irgendwie so, ja, was dann da irgendwie ist, im Rest der Shows egal war.
Ja, da ist viel nebenher passiert, was keine Relevanz hatte. Ne? Irgendwelche, ja, wir setzen jetzt mal X gegen Y, weil das klingt als Ansetzung cool. Aber das hat ja nichts mit außerhalb vom Kanon zu tun. Es war nicht so, dass das außerhalb vom Kanon würde mich für mich bedeuten, dass, keine Ahnung, John Moxley plötzlich im Tag-Team zusammen mit Orange Cassidy als Face
ist. Nee, das natürlich nicht, so. Aber...
Als Outrunners, die beiden.
Was ich eher meine damit, ist, dass die ja eher dort... man hat zu Beginn hat man das ja auch prominent eingesetzt und so, aber jetzt zum Ende hin hast du das ja kaum genutzt, um deine Storys voranzutreiben und so. Es war halt da, aber auch nicht wirklich.
Ja, das ist richtig. Aber ich fand, was ich sehr geil fand tatsächlich, war die Art und Weise, wie die Show dann off-air ging, dass dann quasi die Death Riders die Show halt gecancelt haben und off-air gegangen haben. Das fand ich sehr cool. Passt doch zu dem quasi aktuellen Storyline-Chaos in AEW. Also das Chaos in Storyline, nicht das Chaos, das Storylines-Chaos sind, sondern dass dieses Storyline-Chaos ist.
Das, den Anfang davon hatten wir mal, dass das fast so geworden wäre, dass alles nur noch chaotisch ist, aber das haben sie also zum Glück wieder entwirrt.
Es ist ja chaotisch, aber es ist halt...
ja, aber es soll also chaotisch sein.
Es ist beabsichtigtes chaotisch, es ist kontrolliertes Chaos, wenn du so willst, ja. Weil es so sein soll. Und es ist nicht irgendwie chaotisch geworden, ohne dass es beabsichtigt so ist.
Weil ich meine gerade, wir hatten ja diesen Anflug von, Digga, keiner hat mehr eine Ahnung, wer jetzt gegen wen und warum, sondern alle gegen alle irgendwie und das haben sie ja wieder entwirrt und jetzt ist halt, da ist gerade Chaos, weil da soll Chaos sein und da haben jetzt die anderen ihren eigenen Kram.
Genau, weil vor allem Dieter und ich wissen aus jahrelangen New Jam halt gucken, Chaos is the Faction. Und da ging's aber los mit der Show. Und es hat direkt Vollgas, weil es ist Dezember, es ist Ende Dezember, das heißt, was steht wieder an? Richtig, das Continental Classic. Let's go. Ich habe tatsächlich alle Matches gesehen vom Continental Classic, ich bin sehr stolz auf mich. Hab's geschafft. Und ja, diesmal ja mit einem kleinen veränderten Format, denn diesmal gab es nicht nur bei der Show, also bei World's End, so wie letztes Jahr das Finale, sondern es gab auch das Halbfinale und das Finale. Hat es ein bisschen spannender gemacht, ein bisschen offener gemacht und die Blöcke waren diesmal überkreuzt. Also dass halt der erste von der Blue League hat gegen den zweiten von der Gold League gekämpft und vice versa.
Genau.
Genau. Und dementsprechend hatten wir halt hier im ersten Halbfinale Kyle Fletcher, der Anführer der Blue League war. War es die Blue League oder war es die Gold League? Ich glaube, es war die Blue League, ne?
War die Blue League, wo er war.
War die Blue League, genau. Weil er ist ja Blue Pain. Gegen den Zweitplatzierten der Golden League, Will Ospreay. Und ja, Dieter, fang doch gerne mal an.
Das war absolut Banane. Also, das war direkt mega geil. Rematch von Full Gear halt und im Halbfinale und Finale gab es keine Time Limits. Haben die Halbfinale auf jeden Fall aber nicht ausgenutzt. Das Finale auch nicht. Es gab einen schnellen Beginn. Die haben direkt nach 3 Minuten ihre Signature Moves gegenseitig ausgekontert. Ospreay hat gesuppt wie Scheiße nach 5 Minuten. Mhm. Dann hat Fletcher schön das Blut von seinen weißen Schuhen abgeleckt. Der Perf, ey. Und was ich krass fand, war, Ospreay will einen Handspring zeigen. Der wird abgefangen und einfach in diesen Lorn Dart gekontert. Und Die haben sich richtig gegeben. Dann kam Ospreay zurück, hin und her. Und Fletcher hatte dann die Füße in den Seilen beim Roll-Up. Turner hat's gesehen. Dann haben die sich hin und her geschubst, Turner und Fletcher. Turner hat quasi Fletcher in die Hidden Blade geschubst. Ging aber nur bis 2. Ja, und dann hin und her. Und dann hat's Will Ospreay geschafft. Nicht nur, dass er gewonnen hat. Er hat sogar mal per Styles Clash gewonnen.
Das fand ich sehr cool.
Fand ich auch richtig gut. Und wie gesagt, mega geiles Match. Ging ab. Go, go, go.
Ja, go, go Power Rangers. Ospreay straight to the finals. Ja, Marcel, wie fandest du das Match?
Ja, Dina hat das Match ja schon einen kompletten Rundown gegeben. Immer wieder dieses hochklassige Back and Forth, diese unfassbaren Sequenzen und Abläufe, wo ich mir denke so, Alter, wie konntet ihr euch das im Vorfeld merken? Das ist ja nichts, was du mal eben spontan aus Parkett ist, sondern das ist ja geplant. So, ne, sowas machst du ja nicht mal eben aus der Hüfte geschossen. So, ich hätte schon bei der ersten Sequenz dreimal nachfragen müssen, was kommt denn jetzt nochmal? Und die ballern das einfach raus. Also ganz ehrlich, wenn du sagst, das war für dich das Match of the Night, dann sage ich, ja, kann ich nachvollziehen. Definitiv. Und wenn ich so drüber gucke, war das für mich wahrscheinlich auch das Match of the Night. So. Das war unfassbar. Auch so, du hast noch mal mehr als bei Full Gear gemerkt, wie gut die sich kennen, wie gut die mal befreundet waren, wie eng die zusammengearbeitet haben, dass sie zusammen gekämpft haben ohne Ende. Nur, dass halt jetzt mit dem Unterschied ist, sie haben halt jetzt schon mal gegeneinander gekämpft, das heißt, sie kennt den Scheiß jetzt auch noch. So, also, ich fand's unglaublich. Ich hab's geliebt.
Ja, kann ich mich auch nur anschließen. Ich fand's auch richtig gut. Ich fand's einen ganz kleinen Ticken schwächer als das erste Match. Es hat sich auch teilweise ein bisschen angefühlt, wir machen jetzt ein klein bisschen langsamer, was aber auch logisch ist, weil Will Ospreay ja noch ein Match wresteln musste. Und weil es ja jetzt wahrscheinlich auch das dritte Match geben wird, gehe ich mal von aus, ne? Und dann ja, gehst du halt im dritten Match nochmal...
Ospreay hat er angezeigt, 1-1 mit den
Fingern. Genau. Und ja, ich gehe stark davon aus, dass es das dritte Match geben wird, wahrscheinlich dann in Brisbane. Im Februar. Ja, und dann wird halt alles, da wird halt alles rausgefeuert, ne? Aber davon abgesehen, starkes Match, auch mit dem netten Element halt, dass Ospreay dann halt sehr stark blutet, was ihn ja dann halt auch, ne, in Kayfabe halt für das zweite Match dann halt schwächt. Oder beeinträchtigt dann halt. Ne, er hat dann ja auch ein kurzes Interview gegeben, meinte so, ja, glaub, ich hab da was im Gesicht, ne?
Boah, der hätte sich nicht mal waschen können, aber das ist was anderes.
Ja, gut.
Hatte 2 Stunden Zeit, der ruhig mal einen Lappen nehmen können.
Ein Lappen. Tja. Einen Lappen, der Lappen. Nee, ich fand's auch ein wirklich sehr, sehr gutes Match. Haben sie gut Gas gegeben. Ja, war doch ein geiler Start halt. Also, ich meine, war ja dann relativ klar, dass man mit den kontinentalen Matches steigt, weil man ja dann noch ein Finale hat, aber ja. Also, hat Bock gemacht. Dann geht's auch direkt weiter mit dem zweiten C2-Finale, also Halbfinale, nämlich der erste vom Golden Block. Ricochet. Frisch heel-geturnter Ricochet. Gegen den zweiten aus dem Blue Block, Kazushika Okada, den Continental Champion. War auch gut, fand ich auch gut. War auch eine coole Dynamik zwischen Rico und Okada. Hier war Okada ja schon fast dann der Face.
Oh ja.
Ricochet ja, wie gesagt, ganz frisch heel geturnt. Gefällt mir auch.
Muss auch, tatsächlich.
Muss auch, sonst ist er. Also, er ist leider relativ schnell. Er ist ja. Also, zu Ricochet muss man ja sagen, er ist ja ein fantastischer Wrestler. Da brauchen wir ja nicht drüber reden. Aber es leckt halt bei ihm so ein bisschen an allem anderen.
An Gimmick halt.
Ja, und an Charisma und an Micwork. Sorry, es ist ja so, ne? Also, das war ja alles, was jetzt nicht schlecht war bei Ricochet, aber was jetzt nicht zu seinen Stärken gehört. Im Ring ist er fantastisch, ne? Aber der Rest ist so ein bisschen so. Ich sag mal, wenn das Innenring so eine 9 von 10 ist, dann ist der Rest so eine 5 von 10 oder eine 6 von 10, sag ich mal, ne? Ist ja okay, niemand ist perfekt, aber dann ist gerade so ein Charakterwechsel ja vielleicht auch nicht verkehrt. Und dass man da auch so ein bisschen mehr in die Heel-Richtung geht, funktioniert ja auch, wenn die Leute anfangen, ihn mit Toilettenpapier zu bewerfen. Und ja, war meiner Meinung nach das Schwächere von den beiden Halbfinalen-Matches. war immer noch auf einem guten Level, hatte auch eine sehr gute Dynamik, Okada immer noch auf so einem guten Level zwischen Ernst und Toll, dann hat er auch, wie er da irgendwie so fünfmal in die Seile rennt, du denkst, der macht jetzt irgendwas krass, dann bleibt er einfach stehen und gibt ihm einfach hier so ein Ricochet, so ein Klaps einfach nach hinten. Sie haben auch irgendwas gechant, die Fans, irgendwas mit Ricochet, irgendwas mit Bolt, ich hab's aber vergessen. Es war irgendwas. Hier ist Bolt oder sowas, haben sie, glaube ich, die ganze Zeit gechant oder irgendwie so.
Ja, ja, genau.
Und aber war auch ein gutes Match. Ja, nach dem ersten Match dann irgendwie auch der erwartbare Sieger, dass man dann Ospreay gegen Okada geht, war ja dann irgendwie auch zu erwarten. Und dass dann auch der Champion jetzt dann, wenn er dann schon so weit kommt, dann auch ins Finale kommt, macht ja dann irgendwie auch Sinn. Ich meine, das haben wir bei Okada auch irgendwie alle diagnostiziert von Anfang an irgendwie, dass der halt ins Continental Finale kommt. Das war ja auch was, wo man schon sehr, sehr früh gespielt hat halt, ne? Marcel, wie fandest du denn das Match?
Ich mochte die Chemie, die beiden miteinander hatten, sehr gerne. So, es waren halt zwei arrogante Charaktere. Ne, Okada ist halt Okada, der hat einen Grund dafür, arrogant zu sein. So, wenn du fragst, so, was ist denn mit dir los? Ja, ganz ehrlich, guck auf mein Cage-Match-Profil, dann weißt du, warum ich so bin. Ja. Und daneben halt ein Ricochet, der gerade erst zu so einem arroganten Arsch geworden ist, aber darin noch total unsicher ist. Der sich noch nicht so ganz wohl fühlt in dieser Rolle. Der noch nicht so ganz, ist das jetzt eigentlich mein Ding? Oder eigentlich bin ich doch ein Guter, aber wenn ich mich so und so verhalte? Und dann ja auch diese, wie heißt das Wort? Die Absage vom Hurt Business bekommen hat? Oder was, Hurt Syndicate? Keine Ahnung.
Hurt Syndicate, ja.
Ja, eins von beiden halt. Die AW-Version. So, weil die gesagt haben, so, ey, wir haben keinen Bock auf Arschkriecher. So, die Karte zerrissen und die einmal ganz kurz aus dem Ring befördert. So, und der dachte, ja, wir telefonieren. So, nee, wahrscheinlich werdet ihr nicht telefonieren. Die haben dir eine Absage gegeben. So. Und deshalb noch nicht so ganz angekommen ist. Ja, es war halt deutlich weniger intensiv wie das erste Match, weil du halt gemerkt hast, okay, da gibt's halt keine Historie zwischen den beiden, da ist halt nichts. Aber hat Spaß gemacht und vor allem dann auch mit dem Aftermath, wo wir dann gleich noch drauf eingehen können, wenn die da seinen Senf zur Partie gegeben hat.
Ja, und das darf er jetzt auch sehr gerne tun, bitteschön.
Genau. Also ich muss halt sagen, dass ich sehe, dass das Match 12 Minuten 55 ging. Es fühlte sich deutlich kürzer an für mich. Und zum Ende hin hatte ich auch das Gefühl, dass Okada fast ein Mühe zu sehr dominant war ab der Hälfte.
Ja, sehe ich den Punkt tatsächlich, ja.
Ja. Und wie gesagt, es fühlte sich deutlich kürzer an, aber dadurch kam das dafür, dass es sich kürzer anfühlt, als es ist. War jetzt nicht mega lang, 12:55. Aber ich muss halt sagen, dass ich da doch schon auch meinen Spaß mit hatte, aber es natürlich das Schwächere der drei C2-Matches war. Und ich bin aber auch da ehrlich gesagt froh, kann ich darauf vorgreifen, dass alle drei Matches nicht die 20 Minuten gerissen haben.
Das Finale war auch drunter, ja, krass.
Wo Okada drin war. Ja, und stimmt. Er hätte gedurft,
ja, stimmt. Vielleicht ist genau. Das die Art von Entwicklung, die Okada macht, dass er jetzt unter 30 Minuten wrestelt.
Der wird alt.
Halt nur noch Shotgun-Title-Match, nur 15 Minuten.
Let's go.
Aber hat keinen Bock mehr auf 30 Minuten.
Ach ja, 30 Minuten doesn't work for me, brother.
So. Ja, dann kann ich ja mal kurz zum Aftermath gehen.
Bitteschön.
Ja, Ricochet richtig niedergeschlagen, richtig fertig. Da geht die Theme von Swift Strickland an. Und dann sagt er, ey, du hast verloren, bla. Aber ich hab ja, ne, du hast gesagt, ich rede, du redest, wir reden alle.
Ja, ich bin groß gelabert, dass du mich fertig gemacht hast, weil ich im Continental Classic im Halbfinale rausgeflogen bist. Jetzt bist du selber nicht weitergekommen.
Genau das. Und ich will dich bloßstellen. Ich stell dich aber mit Aktion bloß. Und dann kam fucking Prinz Nana mit so einem Kreis, hier, wie heißt der Kram, mit so einem Bollerwagen, der voll mit Klopapier war. Und dann wurden erstmal die ersten Reihen mit Klopapier ausgestattet.
Das war schon lustig, das stimmt.
Und haben erstmal das dann auf Ricochet geschmissen.
Ja, war schon gut. Ich sag auch, wenn wir jetzt wirklich Swerve gegen Ricochet kriegen, let's go.
Gib mir.
Finde ich geil. Es passt ja auch, weil Swerve ja immer noch in. Also wahrscheinlich, die Sache mit dem Hurt Syndicate ist ja auch noch nicht auserzählt. Und das macht ja jetzt Sinn, weil es ja dann diese Ricochet-Hurt Syndicate-Verbindung auch gibt. Dass halt vielleicht so jemand wie MVP sagt, okay, Ricochet hat auch seine Probleme mit Swerve, vielleicht heuern wir den doch an.
Ja, oder ne, so wie er im Ring gestanden hat, so kurz davor komplett auszurasten. Ja. Vielleicht erleben wir das jetzt zeitnah, keine Ahnung, so ein Backstage-Segment, wo Swerve einfach rumsteht und Ricochet einfach sagt, I hurt people, und ihn einfach komplett zusammenschlägt und niedermacht. Woraufhin dann das Hörzchen sagt, ganz ehrlich, das mit der Arschkriecherei? Da könnten wir vielleicht drüber hinwegsehen, wenn du so weitermachst.
Ja, also,
mit der Scheiße.
Ja, so. Vielleicht vereinbaren wir doch mal einen Skype-Call.
Ja.
Also es ist sehr, sehr interessant, auch ich glaube, Swerve gegen Ricochet, das ist dann auch wieder ein Gegner, der sehr gut zu Ricochet passt, wo der ist. Also ich finde, sein AW-Run ist bis jetzt tatsächlich auch sehr, sehr gegnerabhängig irgendwie. Und klar, im Continental Classic funktioniert es halt, weil das ist halt nur Matches Let's Go halt, ne? Und ja, gegen Swerve wird das auch ganz cool, glaube ich. Bock drauf. Und dann geht's weiter mit dem AW Women's World Title Match. Tijuana Street Fight. Die Championesse Mariah May verteidigt gegen Thunder Rosa. Papa Rosa war in der ersten Reihe. Durfte auch zugucken. Wurde von Mariah May auch kurz geschlagen. Also, das, was Christian Cage für tote Väter ist, das ist Mariah May für lebende Eltern. Aber ja, Dila, wie fandst denn du dieses Match?
Ja, wie fand ich dieses Match? Also, Thunder Rosa hat irgendwann gesagt, ja, ich möchte hier eine Women's Division mit Ehre und Stolz, bla. Ich will eine richtige Championess. Ich guck mir das Match zwischen May und Mina Shirakawa an. Stand da in der ersten Reihe mit ihren Schildchen, hat Schildchen hochgehalten, hat dann so ein WTF-Schildchen hochgehalten, als Toni Storm wiederkam. Und dann hatte sie das Match, dann hat man das irgendwie kurzerhand zum Tijuana Street Fight erklärt, wo ich sagen muss, das hat das Match gerettet.
Ich denke ja.
Und ging direkt los, Outside Brawl. Die haben sich schön draußen gebrawlt, war halt ein Plumber-Match. Und da haben die ein, was ich halt lustig fand, die haben dann ein Entrance-Tunnel, da haben die eine Saloon-Tour vorgemacht. Und das war schon witzig, ne? Da standen auch irgendwelche Fahrräder oder so.
Thunder Rosa kam noch mit der Pinata raus.
Genau. Und wie gesagt, bisschen hin und her. Thunder Rosa hat ihr Thumbtacks rausgeholt, ist selber durchgeflogen. Ja, und dann hat Mariah May halt gewonnen nach 13 Minuten. Dafür, was es war, war's gut. Und ich hoffe, dass jetzt in den die Titelreign mehr Feuer reinkommt und dass es nicht so egal wirkt, weil man hat das Momentum schon echt runterkühlen lassen.
Ja, das ist halt. Red aus, Entschuldigung.
Und das ist halt, ja, so ein Problem in der Women's Division. Ich glaube auch so ein AW-Problem in vielen Stellen, dass du die, egal ob Face oder Heel, oft die Reign schnell auskühlen lässt. Warum auch immer.
Ja, das ist auch irgendwie schade, weil Mariah May hatte irgendwie keine wirklich große, relevante Storyline, seit sie den Titel hat. Außer dass vielleicht das Mina Shirakawa-Ding, was aber ja auch relativ schnell abgefrühstückt wurde.
Was komplett gewastet wurde?
Ja, also, schon.
Der Fakt, dass Thunder Rosa bei dem Pay-Per-View gegen Mariah May stand, habe ich bis heute nicht verstanden. Null. Ja,
du brauchst halt irgendjemanden.
So, ja, aber dann zieh die Storyline ein bisschen länger mit Mina, lass da nochmal noch mehr Hass aufbauen und dann treten die halt bei einem Streetfight bei einem Pay-Per-View gegeneinander an. Dass die Storyline vernünftigen Anfang, vernünftiges Ende hat und nicht Anfang, Ende. So, das ist kein Sprint. Fickne Hölle. Sowas mit NRJ zwischendurch, das kann ein verdammter Sprint sein, weil das eh keine große Relevanz hat. Weil das halt so ein Zwischending ist. Aber die Nummer hier und das Match war halt genauso. Weil ich fand das Match nämlich nicht gut. Ganz und gar nicht. So. Und ja, wie gesagt, das mit Mina halt einfach komplett gewastet. Was ich einfach super schade finde. Wir haben alle auf diese Fehde hingefiebert.
Ja, auch dann, das Ding, was dann irgendwie so sich relativ schnell irgendwie einem dann halt klar war, was dann passiert nach dem Titelgewinn irgendwie, dass das irgendwie passiert ist, war ja auch irgendwie dann klar oder erwartbar, dass sie halt gegen Mina turnt, ne? Und man hat ja nur drauf gewartet und dann hat man es jetzt irgendwie, ja, dann irgendwie so ein bisschen weggeworfen. Ja, es ist halt ärgerlich. Oh. Ja, und so war das hier auch wieder eine Titel. Also man wartet irgendwie, es ist halt wirklich so gefühlt irgendwie, es war der Plan, ja, Mariah soll den Titel von Toni Storm gewinnen. Und der Plan ist, Mariah soll den Titel an Toni Storm dann wahrscheinlich wieder verlieren. Aber was machen wir in dieser Zwischenphase? Das ist irgendwie so, ah ja, Mina Shirakawa ist noch so ein bisschen da. Ja gut, aber was ist mit dem Rest? Ja, NRJ hatte erst 7 Titelmatches dieses, wie wär's, wenn wir auf 10 aufrunden oder sowas halt. Und das ist nichts gegen NRJ, die ist super, ne? Aber ne, die hat ja auch dann irgendwie so ein paar viele dann auf einmal hintereinander auch gekriegt irgendwie. Gut, egal. Aber dann so, ja, ist irgendwie dann ärgerlich, weil ich eigentlich die Art und Weise, wie halt der Charakter von Mariah May funktioniert, die als Championesse gar nicht schlecht finde, so per se. Das funktioniert eigentlich sehr gut, weil sie so ein bisschen, wenn ich jetzt sage, sie ist die Diva unter den Wrestlerinnen, klingt das falsch, weil sie ja auch eine gute Wrestlerin ist. Aber sie ist vom Charakter eher so mehr Diva als,
wo sagen, ihr Charakter ist eine Diva.
Genau. Und aber das passt als Kontrast zu dem restlichen Roster, finde ich eigentlich ganz gut. Auch so dieses halt, ohne mich gibt's halt keine Division, ich bin halt diese Division. Das gefällt mir. Also so vom Character-Work finde ich das eigentlich ganz gut, aber man macht das irgendwie nichts so wirklich Vernünftiges halt leider damit. Ja, wolltest du noch was anderes zum Match sagen, außer das, was du gerade gesagt hast? Dann gerne.
Ja, es hatte so seine Momente, ne? Wie gesagt, Dieter hat die geschmückte Stage erwähnt. Die Nummer mit dem Tequila, den sich Thunder Rosa ins Gesicht gespuckt bekommt. Das Lama mit den Reißzwecken. Also, wie ist Pinata? Pinata. Ja, aber ansonsten hat mich dieses Match komplett gelangweilt, weil das war so unkreativ von einer Waffe zur nächsten.
Ja, das stimmt.
So, das hatte
ich
nicht
auch. Das Finish war auch so komisch.
Wie bitte?
Der Finish war auch so komisch mit der Asche da.
Das habe ich nämlich, glaube ich, gar nicht mehr realisiert, weil ich so raus war. Das war halt nicht so dieses, okay, wir gehen jetzt hier natürlich von einer Waffe zur nächsten, wie so ein guter Streetfight oder ein gutes Plumber-Match, wie die da es genannt hat, das halt ausmacht. Sondern es war halt so, ja, jetzt habe ich hier mit dem Stuhl zugeschlagen, was nehme ich als nächstes? So, das war halt die ganze Zeit und deswegen hat mich das halt null gebockt.
Ja, es war auch für mich bei weitem nicht auf dem Level von den Streetfights, von den Women's Streetfights vor allem, die man von AW so kennt in den letzten Jahren. Die waren nämlich eigentlich immer alle richtig gut.
Das ist auf gar keinen Fall. Deswegen habe ich das gar nicht erwähnt. Also das
ja, aber ich glaube auch, dass das gar nicht der Anspruch dieses Matches war. Das war einfach so. Also, man muss ja sagen, wir hatten wenigstens diesmal 2 Women's Matches auf der Card.
Ja, beide Titel, so wie ich es eigentlich verlange.
Ja, also ja, aber das hatten wir jetzt ja auch schon länger nicht. Von daher ist das auf jeden Fall was Positives. Also wenn du die Zero auch mit Sets waren es sogar 3 Women's Matches an dem Abend, was ja an für sich dann schon mal eine gute Sache ist, aber ja, meiner Meinung nach auch das Schwächere der beiden Women's Matches auch, wenn ich so gucke, ja, das zweitschwächste Match der Show.
Ja.
Ja, so, ich fand's immer
gesagt,
noch.
Das Match, das hat am Aufbau gehapert, aber das hat irgendwie Thunder Rosa aktuell so an sich. So alles ist irgendwie von jetzt auf gleich Hass pur und denkst so, warum?
Ich finde auch Thunder Rosa jetzt nicht so pralle, wenn ich halt ehrlich bin. Also so von, also wrestling ist sie auch nicht schlecht, aber so die Art und Weise ihres Works und sowas finde ich auch immer nicht so, ist ja, nicht so 100% meins.
Es ist halt so eine festgefahrene Schiene, die sich nie ändert.
Ja, schon.
Ich hoffe, man hört sie, aber ich habe das Gefühl, dass ich hier jetzt schon im Kriegsgebiet lebe, weil hier schon seit einer Stunde irgendwie am Böllern und am Knallen die Leute sind.
Also ich höre nichts.
Das ist gut dann. Ich höre umso lauter. Zwischendurch sind, glaube ich, auch noch so ein paar Polnische hochgegangen, beziehungsweise...
Ja. Ich hoffe, dass es jetzt bei mir hier ein bisschen lauter wird, wenn wir nämlich über das nächste Match sprechen. Dynamite Diamond Ring Match. Adam Cole gegen MJF. Ja, keine Ahnung, möchte irgendjemand anfangen? Ich möchte so wenig wie möglich darüber reden.
Also ich sag mal so, was... Ich fand's jetzt nicht ganz so schlimm wie du. Ich glaube, du bist da irgendwie gefühlt bei der 1 von 10, wenn ich das richtig so dein Vibe mitbekomme.
Also das Match war ja gar nicht so schlimm. Ich finde aber diese Storyline furchtbar.
Das Problem ist halt die Scheißverletzung von Adam Cole. Sie haben es irgendwie, ich glaube, sie haben aus einem Haufen Scheiße das Beste gemacht.
Ja, weiß ich nicht.
Naja, so, das Problem ist, sorry Marcel.
Ja, also ich glaube, du hättest einfach ganz das von Anfang an anders erklären müssen, wenn Adam Cole zurückkommt und sagt so, ja, ich bin damals gegen dich geturnt, aber ich habe zu Hause gesessen und verstanden, dass das, was ich gemacht habe, war scheiße. So, und dann habe ich dich gesehen und gesagt für mich so, nee, das ist scheiße. Ne, dann hättest du eine ganz andere, dann hättest du es logisch, du hättest dann den Grund, warum MJF jetzt der Böse und Adam Cole der Gute ist, dadurch viel besser erklärt.
Ja, keine Ahnung, man hat das irgendwie von Anfang an, man wollte das halt unbedingt dann noch durchziehen, das kann ich auch verstehen, es war ja an für sich mal eine große Storyline halt. Ne, ist dann verschoben worden, weil halt Adam Cole halt verletzt war. Dann war MJF halt länger raus, ich glaube wegen Verletzungen und weil er Filme gedreht hat.
Sorry.
Und dann hat man das irgendwie so ein bisschen, auch dieses... Ich fand den Kyle O'Reilly und Adam Cole Aspekt fand ich ja sogar irgendwie noch spannend, diese Dynamik zwischen denen, dass halt Kyle gesagt hat, ja komm, lass doch jetzt mal gut sein. Warum man diese Scheiße auch noch über diesen beschissenen Ring machen muss? Weil erstens, also hat der MJF das Ding nicht eigentlich an Don Callis weitergegeben? Fragezeichen?
Der hat ihm das geliehen, damit er damit aufs Maul haut.
Achso, ich hab das so verstanden, dass das quasi das Bestechungsgeld war für den Auftrag oder sowas halt.
Nee, da Geld ist so geflossen.
Gut. Jetzt ist dann ja sowieso, dann ist ja immer dieses Turnier. Dann ist halt, ey... Dieses Turnier, in Anführungszeichen, um diesen Ring, das ist einfach complicated AF. Es gibt eine Battle Royal. Die letzten beiden davon treten gegeneinander an. Der Sieger tritt gegen MJF an, um den Ring. Alter, alle Ring of Honor-Titel zusammen sind weniger umkämpft als dieses Ding. Was zur Hölle? Dann war halt auch klar... Okay, es geht halt um diesen Diamond Ring, das heißt halt, Adam Cole wird dieses Match niemals gewinnen, weil was soll Adam Cole mit diesem Ring? Die Storyline war einfach, also das haben sie einfach so verkorkst, einfach dann mit dreifachen Hin- und Her-Turnen und ich finde das ganz schlimm. Ich finde auch, ich muss auch gestehen, es tut mir leid, ich finde im Jahre 2024, vor allem in der zweiten Jahreshälfte, ich kann MJF nicht mehr sehen. Es ist immer das Gleiche. Es ist immer das gleiche Gelabere. Es ist immer das gleiche Geschute. Ich hab die Schnauze davon so voll. Vielleicht geht's auch nur mir so, aber keinen Bock mehr drauf.
Jein. Also ja, es ist immer noch auf einem hohen Level. Aber es könnte gerne mal ein bisschen neuerer Aspekt rein. Und damit meine ich jetzt nicht den Mager MJF.
Nein, aber es ist halt jedes Mal, wird irgendwas gesagt, auch dieser Spruch dann halt wieder, ja, deinen Lieblingszahnarzt siehst du jetzt nicht mehr, weil halt Adam Cole und Britt Baker nicht mehr Adam Cole und Britt Baker sind. Denk so, ja, ist ja an für sich eine witzige Line, haben wir aber in sämtlichen Kontexten schon eine bestimmt tausendmal von MJF gehört, weil die Promos sind im Prinzip immer das Gleiche, mit einem bisschen anderen Kontext und auf die Person abgestimmt, aber es ist immer dasselbe. Und das ist cool, das ist edgy, es ist aber irgendwann zu viel. Für mich zumindest. Keine Ahnung, es ist da so, boah. Ja. Dann war das Match an für sich war ja okay. Ich hatte böse Befürchtung, dass wir jetzt noch einen Kingdom Turn oder sowas kriegen. Der Spot war ja noch ganz lustig eigentlich, wo, nicht Adam Cole hier. Taven und Bennett haben ja so ein bisschen den Ring beschützt, dass halt MJF den nicht nutzen kann.
Die sollten halt darauf aufpassen, genau. Dass der den nicht aus der Tasche holt und damit zuschlägt. Ja, aber genau. Ich fand's aber cool gemacht, wie MJF da rumtrickst, damit die aus dem.
Das wollte ich gerade sagen, wie er halt quasi die dann den Spot gemacht, so getan, als hätten sie ihn angegriffen, damit die halt dann rausfliegen. Ja, am Ende gewinnt dann MJF, das heißt, die Fehde geht weiter. Ja, möchte irgendjemand anderes was zu dem Match sagen?
Ich sag mal so, wir hatten ja das komplette Aftermath noch, was da noch stattfindet. So, dass Cole dann den Ring einsetzen will, dafür aber den Lowblow kassiert und dadurch dann das Match endet.
Ey,
dann dieses Aftermath, dass Roddy Adam Cole rettet und dann ihren Bruder Kylo MJF zurück in den Ring treibt und dann noch dieser Schlag kommt. Also da wird hundertprozentig noch weitergehen. Natürlich. Ob es das gebraucht hätte, weiß ich ehrlicherweise nicht.
Hätte es nicht.
Die Frage ist halt, also wenn sie das jetzt den ganz vernünftigen Twist geben oder sowas, dann vielleicht, aber irgendwie
habe ich halt nicht so das Gefühl. Doch noch zu MJF.
Ja, boah, nee, also keine Ahnung, also ich finde es ja an für sich cool, dass das Undisputed Kingdom jetzt wieder in voller Montur ist, also Roddy, Kylo, Adam Cole und das Kingdom. Find ich super, das sind ja auch alles Leute, die schon sehr, sehr lange Freunde halt sind, auch in verschiedenen Konstellationen, einzeln halt schon halt, ne, Adam Cole, dann im Original Kingdom mit halt Taven und Bennett. Dann Adam noch weiter davor Adam Cole und Kyle als Future Shock. Ne, dann Roddy, Kyle und Strong haben ja auch die Vergangenheit. Dann waren es ja irgendwann Strong und das Kingdom. Also das gab es ja schon in sämtlichen Kombinationen, gab es das ja alles schon. Jetzt alle zusammen, finde ich gut. Eigentlich müsste MJF ja jetzt auch irgendwie so eine Gegentruppe haben. Wann kommt eigentlich Wardlow wieder? Ja, also ich fand das Match, wie gesagt, das war ja per se nicht schlecht. Für mich kotzt diese Fehde halt einfach an, deswegen konnte ich dem dann nicht so viel abgewinnen. Und für Adam Cole freut mich, dass er seine Leberprobleme in den Griff gekriegt hat. Ja, aber davon ab. Ja, nee. Dieter, was möchtest du denn? Möchtest du noch was loswerden zu diesem Match?
Sorry, ich war gerade, abgelenkt und verwirrt durch eine Aussage der Young Bucks. Zu dem Match.
Jetzt weißt du, wie es Christopher Daniels geht.
Genau. Ja, Match. Also, ihr habt dazu soweit alles gesagt. Und zum Aftermath kann ich halt nur sagen, dass ich schon sowas gelesen habe wie, ja, vielleicht ist die Fehde durch den Beatdown ja beendet. Ich sag, hahaha.
Ja, weil jemand wie MJF sowas aus sich sitzen lässt.
Ja, genau.
Ja, und vor allem auch Adam Cole hat ja trotzdem immer noch verloren und der will ja auch MJF besiegen halt, ne? Also, ja, nee.
Und ich muss mal kurz was einschieben.
Ja.
Die Young Bucks haben jetzt reagiert auf die Kommentare, dass die mit ihrem EVP-Gimmick so scheiß Matches geworkt haben und dass das der Tag-Team-Division geschadet hätte. Mhm. Und sie haben gesagt, ja, wir haben das extra gemacht, boring Matches zu machen, weil wir sind ja in EVP und wir wollten keine großen Reactions kriegen und haben einfach aufgehört, diese super athletic Moves zu zeigen. Und wir haben alles extra gemacht.
Macht aus Kayfabe-Sicht ja auch Sinn.
Und für alle anderen ist es einfach nur ein sarkastischer Kommentar im Sinne von, haltet doch einfach euer Maul.
Das sind halt die Young Bucks.
Eben.
Die sind als Trolls geboren halt, ne? Also,
Ja, aber ganz ehrlich, irgendwelche dummen Idioten im Internet können sich jetzt wieder drüber aufregen. Eric Bischoff hat wieder was zu
irgendwelche erzählen. Möchte gern Wrestling-News-Seiten quoten das dann wieder. Nehmen alles für bare Münze, also alles richtig gemacht.
Ja. Ich würde sagen, wir gehen einfach zum nächsten Match. Oder haben wir Dieter jetzt. Ah, nee, Dieter hat, glaube ich, noch nicht über das Match gesprochen.
Nee, ich hatte gesagt, ihr habt alles gesagt.
Oh. Ja. Ich habe mich ja auch genug drüber aufgeregt. Jetzt gut. sonst werde ich noch gelb wie Adam Cole. Nein. Weiter ging es. AEW International Title Match. Der Champion Konosuke Takeshita verteidigt seinen Titel gegen Powerhouse Hobbs. Das hat Laune gemacht tatsächlich. Da hatte ich eine Menge Spaß mit. Trotzdem fand ich, dass ich glaube, da wäre tatsächlich noch ein bisschen mehr drin gewesen. Es war aber trotzdem ein sehr, sehr cooler Clash. Hatte damals, wie gesagt, meinen Spaß. Das war echt, echt nice. Ja, Takeshita gewinnt dann. Das war wenig überraschend, weil er auch schon eine Titelverteidigung für Wrestle Dynasty gescheduled ist. Das finde ich auch ein bisschen schade. Also ich finde, AEW könnte das ein bisschen mehr... für Wrestle Kingdom, Entschuldigung. Und gegebenenfalls für Wrestle Dynasty. Ich finde, das finde ich ein bisschen schade. Also ich finde, AEW hat sehr wenig Wrestle Dynasty und auch ihre Leute bei Wrestle Kingdom sehr wenig beworben.
Ich wusste das zum Beispiel noch nicht mal. Sonst hätte ich nämlich auch nicht Powerhouse Hobbs getippt. Ja.
Also er trifft halt auf Shingo Takagi und es geht halt um den Never-Title und den International-Title. Beziehungsweise man hat halt gesagt, wenn Takeshita den Titel verteidigt, dann geht es auch um den International-Title. Also es geht um den International-Title, ne? Ja, okay, dass man dann vielleicht nicht unbedingt Wrestle Kingdom direkt mitbewerbt, wobei es sind ja auch befreundete Promoter, das können wir machen, aber dass man halt auch so fast gar nicht die Wrestle Dynasty-Dinger irgendwie, auch eine Kenny Omega Return, das Return-Match hat man ja sehr wenig beworben tatsächlich. Ja, irgendwie schade, aber gut, die Show glänzt jetzt auch nicht so wirklich von Relevanz, aber naja. Ja, overall war aber ein cooles Match, hatte ich durchaus meinen Spaß mit. Powerhouse, ob es auch wieder in alter Form jetzt nach der Verletzung, das war schon ganz nice. Dieter, wie siehst du das denn?
Ich hatte da für das, was es war, auch echt Spaß mit. Die 15 Minuten waren super. Man muss auch sagen, da war ja auch so eine Abfuck-Sequenz, also auch einfach ein.
Bei dem Superplex, glaube ich, ne?
Genau. Und da haben die auch das Beste draus gemacht. Also Hobbs super gesellt das Ganze. Im ganzen Match. Und das hat richtig Spaß gemacht. Es gab Meat Chance. Diese Avalanche Power Slam war fantastisch. Ja. Und ich fand es halt auch smart von Takeshita. Oder ist ein bisschen schwer, ein bisschen groß. Ich choke den erstmal eine Zeit lang, bevor ich den hochhebe. Und das fand ich cool und ich bin mal gespannt, wie es jetzt für Takeshita weitergeht. Ich fand es auch gut, dass man ihn nicht ins Continental Classic gepackt hat. Und mal gucken, wie es dort jetzt weitergeht und wer im Endeffekt ihm den Titel abnimmt. Da sehe ich tatsächlich noch keinen.
Wüsste ich jetzt auch nicht, aber das wird wahrscheinlich auch noch eine Weile dauern.
Eben. Und du, viele Matches, der ist jetzt am 3.1. wieder bei DDT, 4.1. New Japan, 5.1. hier Wrestle Dynasty, genau. Boah, hat Spaß gemacht, Punkt.
Ja, was sagst du, Marcel?
Ich fand's geil, auch den Aspekt, dass Take sich erstmal Hobbs sein Knie vorknöpft. Da kam er gerade, das ist auch schwere Knieverletzung, also macht das einfach nur Sinn, das zu attackieren. Ich fand... All in all war das ein richtig, richtig starker Heavyweight-Brawl. Sehr viele Power-Moves und jeder Move hätte jederzeit die Entscheidung bringen können. Und das, dieses Knistern hast du einfach gespürt. Für mich dann am Ende ein Lowlight, dass man Hobbs nicht den Titel gegeben hat. Takeshita ist auch schon ziemlich lange Champion mittlerweile.
2 Monate. 2 Monate.
Stimmt, ja, ich sehe gerade 79 Tage. Irgendwie fühlt es sich deutlich länger an.
Oh, 2,5.
79 Tage stand heute am 30.
Das ist halt, weil AEW so viele oder mittlerweile so viele Pay-Per-Views hat und die halt so viele, ich glaube, so viele Titelmatches dann auch kommen, dass das einem irgendwie mehr vorkommt. Ich hätte jetzt auch gedacht, das wäre mehr.
Ja, weil das jetzt seine 5. Verteidigung. Und auch um Powerhouse Hobbs da einfach ein bisschen zu pushen, dass der nicht nur der Meaty Guy ist, der alles kurz und klein schlagen kann, sondern dass der halt auch actually mal was gewinnt. Ich glaube, das hätte ihm sehr geholfen. Aber, naja, der wird es im Moment hoffentlich noch kriegen. Die Frage ist halt jetzt nur, wann gegen wen.
Das wird sicherlich noch kommen. Ich finde aber auch gut, dass man Take erstmal noch ein bisschen pusht, weil Take ist halt super. Ich finde, das Match hat auch wieder gezeigt, was für ein diverser Wrestler einfach auch Takeshita ist, was Style-wise angeht, dass der einfach so gut halt, weil so dieses, also der ist ja jetzt nicht so das klassische Heavyweight, sondern der geht ja eher so in diese Hard-Hitting-Richtung. Man würde jetzt sagen Strong Style. Und ne, halt hart drauf auf die Fresse halt, ne? so halt das klassische Japanisch, aber der ist halt irgendwie sehr, sehr versibel, was seine Stils angeht, der sich einfach gut auf seine Gegner einstimmen kann. Und das zeigt einfach, warum er auch einfach jetzt in der Position ist, der ist, warum er einer der besten Wrestler der Welt ist und da halt steht, wo er jetzt halt steht, den Spot endlich bekommt, den er verdient. Sehr schön. Dann ging es auch weiter mit dem nächsten Titelmatch. Nämlich dem TBS-Title-Match. Die Championesse Mercedes Moné verteidigt im Rematch gegen Chris Statlander. Und diesmal darfst du gerne anfangen, Marcel. Bitteschön.
Ja, also Punkt 1. Wie insane gut sah Mercedes Monés Gear aus. Holy shit. Ja? Die kam raus. Ich war so, Digga, wie sehr willst du nach Star aussehen in diesem Moment? Und wie sehr soll etwas passen? Also, keine Ahnung, wer auch immer da das Design gemacht hat, dicke Props. Das sah unfassbar
aber,
gut aus.
Aber Statlander sah auch gut aus. Die ist reject, Alter. Also, ja,
reject.
Bams, Alter. Die hat, glaube ich, noch mal ein paar extra Runden gepumpt. Ja, Alter, Vater.
Also, mir geht es jetzt explizit um die Gier, dass Chris Statlander einfach ein absolutes Monster ist und das im positivsten Sinne.
Ja, more than a woman.
Ja, safe call. Also, definitiv. Und dann, muss ich sagen, geteilter Platz 1 tatsächlich von mir, was die Matches of the Night angehen. Ich könnte mich nicht entscheiden, ob ich Osbert oder... wahrscheinlich Mühe weiter besser fand ich noch Osbert gegen Kylo. Aber ich fand dieses Match unfassbar stark. Dieser Mix aus Chris, ihrer Power und Moné, die sich immer wieder ihre Openings sucht und auch findet, um dann irgendwelche Sachen durchzuziehen, zwischendurch eine Armada an Suplexes bringt. So, ich glaube, aus den Tres Amigos wurden, glaube ich, die Cinco Amigos oder sowas. Ich habe leider nicht mitgezählt und war auch zu voll zurückzuspulen. Eine Chris Statlander, die ums Überleben kämpft, gefühlt. Und am Ende dieser Pin, der es dann am Ende macht. Aber nicht irgendein...
Zum zweiten Mal.
Und nicht irgendein Einroller, sondern sie musste halt richtig kreativ Chris Statlander damit überraschen mit so einem Pinfall. Ich könnte ihn halt auch jetzt nicht aufzählen, wie der war. Also guckt ihn euch am besten selber an. Also das unfassbar starkes Match. Und ganz ehrlich, wenn Mercedes jetzt noch so ein bisschen stärker am Mike wäre, so im Vergleich zu dem, was sie aktuell im Ring abliefert, dann wäre das halt eine 12 von 10. So.
Ja.
Also aktuell ist die Frau, was also im Ring technisch auf einem absoluten Hoch. Und absoluter Gewinn für AEW, nachdem es ja zu Anfang so ein bisschen aussah.
Es hat sich ein bisschen besser eingegroovt als noch am Anfang.
Yes, sir.
So, also ich meine, so diese ganze Ausstrahlung, Star-Quality, das hatte sie ja schon immer. Von Anfang an halt auch.
Sie konnte halt nicht reden.
Genau, sie konnte halt nicht gut reden. Was ich bei ihr bei der WWE auch besser in Erinnerung hatte.
Ja, weil ich glaube, da hatte sie schlussendlich weniger Einfluss.
Ja, das kann natürlich sein. Ja, wrestlerisch funktioniert es. Also ich fand auch das wrestlerisch gut. Ich fand auch hier tatsächlich leider, oder das heißt leider, das erste Match von den beiden einen ganz kleinen Ticken besser. Aber ich finde das Match hier, das zweite Match, hat eine bessere Story erzählt. Auch eine, wie du schon sagst, Statlander musste kämpfen, war quasi zweimal knapp vor dem Auszählen. Hat dann noch ihren Schuh halt verloren, weil sie halt da im Apron da irgendwo halt zwischen den Trägern halt eingeklemmt war, musste dann den Stiefel ausziehen, damit sie halt wieder in den Ring kommen konnte. Dann auch sehr starkes Submission Work dann gegen halt das freie Bein oder den freien Fuß von Statlander von Moné. Moné gewinnt wieder nur mit, sie gewinnt nicht richtig clean, sondern wieder nur mit einem Einroller. Mit diesem Mousetrap Hold. Das heißt, sie hat halt zwar Statlander wieder besiegt, aber es war wieder nicht 100% klar. Also klar im Sinne von fair, schon aber nicht klar im Sinne von eindeutig. Dann kann ich auch damit, also für mich war halt so, okay, warum machst du jetzt halt das Rematch, wenn halt Statlander wieder verliert? Also klar machst du es, weil ich glaube, man hat nicht damit gerechnet, dass das erste Match so gut wird. Und hat sich dann gesagt, oh, vielleicht sollten wir doch nochmal ein Rematch davon machen, weil das war richtig gut. Also zu Recht, weil es war ja auch richtig gut. Und ja, jetzt verliert Statlander schon wieder, aber so wie sie es gewirkt hatten, wäre zumindest noch Potenzial für ein drittes Match da. Hier war es dann auch relativ klar, dass halt Mercedes gewinnt, weil die halt auch für Wrestle Dynasty wieder eine Titelverteidigung gescaled hat. Wobei, es ist nicht um den TBS-Titel, es ist um den New Japan Strong-Titel, aber du schickst sie halt trotzdem nicht geschwächt in so ein Titelmatch.
Mir kommt gerade ein Gedanke. Wir haben erst gestern oder vorgestern, im Rahmen von das war für Weihnachten, glaube ich, im Rahmen von Ring of Honor drüber gesprochen.
Ja.
Wegen nächster Herausforderin und Willow Nightingale. Mhm. Und da kam gerade der Gedanke von, weil wir auch bei Mariah May nicht wussten, wer kommt als nächstes. Ja, wenn sie jetzt diesen Four-Way ich weiß gar nicht, ob es bei Kingdom oder Dynasty ist.
Dynasty.
Kann sie sich halt entscheiden, ob sie dann sagt von wegen so, ich will jetzt Mercedes Moné herausfordern oder vielleicht Mariah May. Es würde beides passen.
Four-Way hat Drew auch eine eigene Theorie. Ich weiß nicht, ob er die schon erzählt hat.
Ja, da haben wir im Ring of Honor Podcast kurz drüber gesprochen, ja.
Okay. Achso, mit Athena, ja.
Ja. Sehe ich auch nicht als unwahrscheinlich. Vielleicht sagt sich auch Willow einfach fuck it und geht auf den Ring of Honor Women's Title, weil sie den als einzigen von denen allen Promotions noch nicht hat. Also sie war ja TBS-Champion. Ja gut, okay, Women's World Champion war sie auch nicht, aber sie hat zumindest in jeder von diesen Ligen einen gewonnen, halt außer dem Ring of Honor Women's Title. Vielleicht wird es auch Persephone und die gewinnt dann halt gegen Mariah May, lol. Ja, CMLL und Stardom kommen bei diesem Crossover ein bisschen zu kurz, aber naja, never mind. Ja, auf jeden Fall, es war ein gutes Match, hat auch wirklich Bock gemacht, war ein geiles Ding. Wenn das weiter so geht, dann nehme ich auch gerne ein drittes Match. Dann aber halt mit, also das dritte Match macht halt nur Sinn, wenn Seth dann auch gewinnt, ne?
Ja, sag ich mal und so. Muss halt, und dann vielleicht auch mit irgendeiner Form von Stipulation oder sowas.
Ja, da machst du halt, damit es ganz klar wird, machst du halt Tour oder Free Falls oder sowas halt. Machst du von mir das 16 Minuten Iron Woman Match? Nein, aber irgendwo sowas, irgendeine Stipulation, wo man halt einen klaren Sieger durchermitteln kann oder sowas halt, ne? Weil, klar, Staten hat zwar zweimal verloren, aber sie kann halt wieder sagen, ja, du hast mich nicht fair, du hast mich nicht richtig besiegt, du hast mich nicht bis an meine Grenzen besiegt, du hast mich zweimal halt mit irgendeinem Einroller halt besiegt. Ne, man könnte auch ein Submission-Match oder sowas machen halt, ne? Manny hat ja auch Bankrupt heißt er, glaube ich, ne? Den Submission-Move.
Ja.
Ja, Chris Zettlander ist groß und stark, die kann auch einen Submission-Move machen.
Ja, im Zweifelsfall hebt die dich einfach hoch und wirkt dich so lange, bis die Lichter ausgehen.
Ja.
Die macht einfach Bärhack.
Ja, genau, sowas. Ja,
oder du machst halt wirklich sowas, ne? Ein I-Quit-Match, Last Woman Standing-Match, sowas in die Richtung kannst
du. Ja, irgendwo, wo es mit eindeutig geht, ja. Also wenn das der Plan ist, dann halt.
Last Man Standing würde sogar zu dem Match passen, was wir hier gesehen haben. Last Woman Standing, Entschuldigung.
Ja.
Das würde sogar zur Runde 2 passen.
Würde passen. Ja, warum nicht? Klar, also gerne. Bitteschön.
Ja, das Ding war absolut fantastisch. Die haben nochmal einen draufgehauen. Ich hatte die auch beim Gucken geschrieben. Ich so, ist mir ein bisschen zu wild. Du guckst eine halbe Minute nicht hin, bist so, oho.
Ja, das stimmt.
Aber das war richtig geil. Das hat gepasst. Ted hat auch nochmal gezeigt, was für eine Maschine die ist. Mané will auch relativ am Anfang von der Absperrung auf Statlander springen. Und die fängt die ab, geht mit ihr die Treppen auf den Apron und verpasst ihr da einfach einen Bodyslam auf den Apron.
Stimmt. Ja, oder wo sie halt einfach aus der Meteora halt sie gefangen hat und dann mit der Powerbomb, zack.
Ja, genau, sowas. Und also, das war schon richtig wild. Ich fand's auch besser als das bei Full Gear tatsächlich. Und ich habe die letzten Woche halt nicht alles gesehen, deswegen war ich ein bisschen verwirrt. Hä, warum das Match? Woher? Aber ich hatte richtig Spaß mit und ist auch auf jeden Fall in meiner Top 3 des Abends.
Ja, da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Hat Bock gemacht, war geil. Dann war es Zeit für das Finale. Ja?
Darf ich die Anmoderation für das Match machen?
Bitteschön.
Dann war es Zeit fürs Finale des Continental Classics. Und für Drew's Match of the Night?
Ja.
Kazuchika Okada traf auf Will Ospreay.
Ja. Bitteschön, fang an.
Alter, allein wie Will Ospreay mit diesem Turban auf dem Kopf rauskam, wie der kaputteste Mensch der Welt, noch im Blut getränkt. Und Kati guckt auf den Fernseher und war so, Hä? Was tut er da? Der hatte schon ein Match. Warum sieht der so aus?
Alex Windsor hat Erdbeerwoche.
Alles klar. Nee, Kader war deutlich fitter als Ospreay, das hast du aufgespielt. Aber das war mein Match of the Night auch. Aber ich hab's geliebt. Und vor allem, was ich halt toll fand, Will Ospreay sagte, ja, das ist mein großer Bruder, ich hab ihn betrayed, ja. Aber er ist halt noch der krasseste und Okada sagte auch, ja, ist mein kleiner Bruder, wir waren Partner. Aber ich bin halt besser, aber er ist auch cool.
Aber er ist eine Bitch.
Genau. Und die haben sich so gegeben und es war Classic Okada, dieses Match.
Yes.
Es hat gebraucht, aber dann gib ihm. Und was die da alles rausgehauen haben und allein, dass Ospreay so kaputt war, hat das Match für mich noch deutlich besser gemacht. Dieser Moment, als Ospreay den Oscutter zeigen will und Okada den einfach wegkickt mit einem Dropkick. Das war auch so insane. Und wo dann Ospreay einen Rainmaker zeigt. So alles. Und also, die haben sich so gegeben. Das war wirklich, wirklich fantastisch. Und ich dachte schon, mal gucken, wie es wird, so im Vergleich zum Opener. Und dann so, aber die letzten 6 Minuten waren es, wo ich gesagt habe, ja, das ist das, was ich auch von Okada sehen will bei AEW. Genau das. Und ja, was jetzt danach kam, gib mir alles.
Ja, mach mal gleich nochmal in Ruhe. Ich stimme dazu. Ich war halt zuerst so ein bisschen so. Also ich meine, es war ja dann irgendwann relativ klar, dass wir dann Okada gegen Ospreay kriegen im Finale. Ne, das haben ja viele, vor allem auch wir beide dann halt, die da irgendwie auch gesagt, so ja. Das wird es halt sein, ne? Was sich jetzt irgendwie negativer anhört, als es ist, weil es ist halt Ospreay gegen Okada, ne? Also, weißt du ja, auf was du dich halt einlassen kannst, ne?
Haben wir heute schon bei uns auf WhatsApp festgestellt, Ospreay kann mal was werden. Er könnte mal einer von den Großen werden, wenn er sich genug reinhängt.
Der hat Potenzial, das Kind, auf jeden Fall. ich war dann erst so, ja, ich weiß nicht irgendwie, ne? Also jetzt dann auch mit diesem Ding da halt, Ospreay ist halt so ein bisschen angeschlagen und sowas halt. Wenn, dann würde ich ja so ein richtiges Ospreay gegen Okada-Match haben, aber es gab das jetzt auch schon ein paar Mal, das hat dann halt ein bisschen eine neue Dynamik in diese, ich sag mal, Rivalität halt reingebracht. Im Endeffekt war das dann auch sowieso egal, weil, ich wiederhole, es ist halt Ospreay gegen Okada. Das heißt, du könntest halt einem von beiden auch den Arm abhacken und die hätten immer noch halt einen Banger da halt rausgehauen. Auch dieser letzte Stretch da von diesen letzten 3, 4, 5 Minuten, Alter, holy fickende Hölle, Alter, ne? Ging dann los, sowas wie, ne, Rainmaker-Ansatz, Spanish Fly-Konter von Will Ospreay, der macht dann seine eigene Spanish Fly, Oscar-Ansatz, Okada fängt ihn, schickt ihn in die Seile, Dropkick, also Okada hat den schönsten Dropkick im Wrestling, Alter, das Ding ist einfach Schockgüsel, ne? Dann einfach weiter, das ist. Alter, ne. Das ist halt Ospreay gegen Okada, it's its finest, so wie du es halt sehen willst. Und allein dieser letzte Stretch war einfach in fucking sane. Ja, also geiles Ding, das hat richtig Bock gemacht. Und wenn es halt einer schafft, 2 5-Sterne-Matches an einem Tag zu machen, dann ist das halt wohl Ospreay, ne? Also. Ja, ist ja immer eine subjektive Meinung, ob das jetzt aber 2 halt so geile Matches dann halt abzieht, auch so 2 unterschiedlich geile Matches halt einfach, das kann halt einfach nur Wilhelm Fischadler. Ja, mega, für mich also noch ganz klar Match of the Night, ich liebe die beiden, ich liebe diese Matchserie, diese Rivalität, war halt wie immer geil und reiht sich einfach in eine dieser geilen Serien halt einfach ein. Und jetzt darfst du, Marcel.
Ja, also bei mir ist es in Anführungsstrichen nur auf Platz 3. Einfach aufgrund der persönlichen Präferenz, ne? Also.
Ja, das ist ja okay.
Aber ich glaube, bei. Es ist in guter Gesellschaft mit den anderen beiden, mit Platz 1 und hinter Platz 1 und 2. Ja, Ospreay, der komplett im Sack ist. Also dem. Ich hab's ja gesagt, er hätte sich ruhig mal ein bisschen waschen können, aber es hat halt so viel dazu beigetragen, dass er eben immer noch komplett
putzt. Das war für die Dramatik war es halt wichtig.
Genau, ne? Und dann auch mit diesem Interview vorher, dieses, ne, so, Orlando, ey, ich bin komplett im Arsch. Ihr habt schon jetzt schon alles gegeben in Match 1, aber ich brauch euch jetzt nochmal. Let's fucking go! So, weißt du, diese Ansage einfach, um das Publikum nochmal mitzureißen.
Ist einfach der beste Hype-Wrestler. Der kann das einfach so gut schaffen, dass du hinter dem stehst. Das fängt ja allein schon mit dem Entrance an, wo halt alle oh, Spray chanten können. Ja. Ne? Das ist so gut.
Ja, und dann ne, dementsprechend dominanter war natürlich Okada. Weil der hat halt nicht so viel abbekommen von Ricochet. Klar, dem hast du auch angemerkt, ja, so ein bisschen ausgepowert bin ich, aber Digga, nicht im Ansatz so wie du. Ja, und das war halt ein sehr langsames Match, aber je näher du dem Finish gekommen bist, desto mehr haben die hochgeschaltet. Und dann halt, wie gesagt, in den letzten Minuten einfach nochmal sechster Gang und lass nochmal kurz Abfahrt machen. Ja, das war herausragend, aber für mich hat, wie gesagt, Platz 3 einen. Ich hätte fast gesagt, ein würdiger Main Event, aber es kam ja noch ein Match.
Das stimmt. Ich war dann auch erst so kurz, also wir haben ja alle auf Will Ospreay getippt, weil es ja irgendwie dann vielleicht so ein bisschen das Naheliegendere war.
Im Nachhinein dann, tatsächlich für mich nicht mehr.
Im Nachhinein dann nicht mehr, ja, aber das wusste man ja zu dem Zeitpunkt nicht.
Nee, doch, eigentlich schon. Weil wir hatten diese Backstage-Sequenz, wo Darby zu Will Ospreay geht und ihn rekrutieren will, quasi für seinen Kampf gegen die Death Riders. Und er sagt, ey, jetzt gerade bin ich voll Fokus auf dieses Turnier. Ich brauche jetzt dieses Turnier. Ich will das jetzt gewinnen. Aber ganz ehrlich, wenn das Turnier durch ist, komm zu mir. Und dann reißen wir den Arsch zusammen auf.
Aber genau das Gleiche wäre ja passiert, wenn er das Turnier und den Titel gewonnen hätte. Das hätte ja keinen Unterschied gemacht.
Ja, doch so ein bisschen schon für mich, weil ich, wie willst du, okay, schätze ich gegen den World Champion, hast aber gerade noch einen anderen Titel, so irgendwie, es hätte ohne Pass, es halt besser, dass er sagt.
Es geht ja nur gegen die Gruppierung und nicht gegen den World Champion, also das heißt ja nicht, dass es dann Ospreay gegen Mox gibt.
Ja, als ob sie das nicht machen werden. Also zumindest, wenn es jetzt dazu kommt, dass er sich diesem Konglomerat an Leuten da jetzt anschließt. Aber ohne Titel ist es halt einfacher, ihn damit einzubinden. Und gleichzeitig hast du dann nicht einen Okada, der plötzlich ohne alles dasteht. Und so kannst du halt jetzt andere Leute auf Okada hetzen, die halt sagen, okay, ne, ich will jetzt diesen Titel haben. Oder ich weiß gar nicht, er hat ja nicht alle Matches im Continental Classic gewonnen. Er hat
gegen Kyle Fletcher verloren.
Zum Beispiel, ne, dass Kyle Fletcher halt jetzt sagt von wegen, hey, ich habe dich ja im Turnier besiegt, ich will dich jetzt um den Titel herausfordern. Ich habe quasi einen Anspruch.
Ja. Oh, Kyle Fletcher gegen Okada in Brisbane. Let's go halt.
Let's fucking go, gib mir. Kyle Fletcher gewinnt den Titel. Ich sehe keine Hindernisse.
Eine, die ich man tue. Sich nicht selbst in den Weg stecken kann. Ja, also was ich eigentlich meine, dann war auch so ein bisschen irgendwie, ja, Okada gewinnt dann. Und dann war irgendwie so, ja, Okada ist jetzt irgendwie, also eigentlich von den vier Leuten, die du im Finale hast, irgendwie so die langweiligste Lösung eigentlich, weil so, ja, der Champion verteidigt dann den Titel im Turnier. Ich meine, ist okay, weil dann hast du das halt auch mal abgefrühstückt, dass der Champion halt durch das ganze Turnier der Champion bleibt. Und man hat es ja aufgespielt, halt dieses, ne, der Greatest Tournament Wrestler halt, ne? Er hat halt viermal den G1 gewonnen, er hat halt jetzt das Continental Classic gewonnen, also hat vier große Round-Robin-Turniere gewonnen, ist jetzt quasi gleichgezogen mit Masahiro Chono, der halt fünf G1s gewonnen hat. Ja, dass man halt damit so ein bisschen spielt, finde ich dann auch in Ordnung. Und von dem, was danach kam, macht es ja dann auch absolut Sinn. Denn was dann danach passiert ist, das erzählt uns jetzt der Dieter.
Ja, dann kam Christopher Daniels raus und sagte, ey, eigentlich komme ich raus und gebe dir als EVP den Titel, weil du gewonnen hast und verteidigt hast, neuer alter Continental Champion. Aber ich bin kein EVP mehr, hier ist der neue. Und dann kam Kenny Omega raus. Und ich bin halt abgegangen wie Schmitz Katze. Klar.
Ich sag's auch immer so, jawohl, ihr habt auch richtig fett gepoppt.
Also ich durfte nicht schreien, Kati sagte, Christian, psch. Nicht, dass Lia sich erschreckt, obwohl die neben mir saß. Aber ich habe dann sehr wild gestikuliert mit offenem Mund. Und es war halt gut. Kenny Omega ist wieder da, schön im Anzug, hat er Okada den Titel gegeben. Und dann wurde ganz viel auf das Plakat von All in Texas gezeigt.
Das war überraschend gut im Bild die ganze Zeit, während man die beiden im Ring gesehen hat, ja.
Ja.
Vielleicht ist auch so ein bisschen, habe ich mir dann so gedacht, dadurch, dass er jetzt als EVP halt angekündigt wurde, dass man ihn dadurch vielleicht noch so ein bisschen zurücknehmen kann, dass er jetzt nicht so Vollgas wieder halt nach der langen Verletzung und Krankheit halt ne, direkt wieder so eskalieren wird.
Deswegen rechnet er am 5.1. vermutlich das Plumber-Match gegen Gabe Kidd.
Ja, genau. Aber dass man es da so ein bisschen halt, ne, ein bisschen langsam angehen lässt halt, ne? Das, also, ich sag mal so, jemand wie Kenny Omega würde wahrscheinlich nicht zurückkehren, wenn er in Ringen nicht 100% wäre. Weil er einfach auch wahrscheinlich einen gewissen Anspruch einfach an sich selbst hat.
Und weil er halt auch wahrscheinlich einfach verstanden hat, wie schwerwiegend diese Verletzung war und, wenn ich es richtig verstanden habe, wie knapp er davor war, einfach drauf zu gehen.
Ja, genau halt, ne, also, und dass man es dann vielleicht so, dass er dann schon mal präsent ist, dann kannst du auch noch ein bisschen warten, dann machst du halt wirklich Okada gegen Omega halt bei All in Texas, weil, naja, so ein Match wie dieses braucht halt diese Bühne halt. Und dann, ich finde halt so ein bisschen, also es wurde ja viel auch gerüchtet, dass halt Kenny Omega zurückkommen könnte. Ich finde es halt irgendwie ein bisschen schade, weil man halt irgendwie so jetzt damit geworben hat, ja, die Return von Kenny Omega findet halt bei Wrestle Dynasty statt, auch in einem Match. Und jetzt hat man das irgendwie so ein bisschen vorweggegriffen halt. Also,
ja, klar, also,
es ist halt AEW hat nicht damit geworben, das ist richtig. Jetzt macht es auch ein bisschen Sinn, warum. Im Endeffekt ist er ja auch ein Wrestler, der unter AEW-Vertrag ist und nicht unter New Japan-Vertrag. Das heißt, wenn AEW entscheidet, dass sie ihn jetzt halt dann zu dem Zeitpunkt oder sowas halt wieder präsentieren wollen, dann machen sie das halt auch. Ist ja auch ihr gutes Recht, weil, wie gesagt, sie bezahlen Kenny Omega sehr viel Geld dafür, dass er ihr Wrestler ist. Aber war irgendwie so vom Timing dann irgendwie vielleicht doch ein bisschen blöd, weil, ja, ich meine, gut, wie viele Leute, die in der Halle waren, jetzt bei World's End werden, auch im Tokidom sein. Ne, die Japaner werden sich trotzdem immer noch alle freuen, dass sie ihren Kenny Omega wiedersehen, aber ihr versteht so ein bisschen, worauf ich hinaus will, ne?
Ja, ich find's halt so komisch. Ihr erzählt davon, ihr habt das hier gepoppt habt und für mich war so, ja, nachdem klar war, dass er in der Woche schon wieder sein erstes Match hat, ist so eine Frage der Zeit, dass er bei AEW aufkreuzt. Deswegen war es für mich halt im Moment kein Schock.
Das stimmt. So.
Ich war da halt so, okay, cool. So.
Ja, es wäre halt der größere Moment gewesen, wenn du nicht wüsstest, dass er eine Woche später halt wieder wrestelt, sondern er wäre einfach so halt zurückgekommen.
Genau. Wenn du es halt den AEW-Wrestler bei AEW return lässt.
Du doch jetzt auch.
Nein. Die Return ist bei New Japan. Und die Return war bei New Japan schon, indem er da wieder auf die Bühne gekommen ist und gesagt hat, übrigens, wir sehen uns im Januar.
Ja, gut.
So. Das ist halt, also für mich als jemand, der New Japan nur so peripher verfolgt, ist das halt so, ja, ist halt nice, ihn da zu sehen. Und ich freue mich auch auf das Match gegen Gabe Kidd. Ich glaube, das wird cooler als erwartet. Aber ich hätte mich halt mehr darüber gefreut, wenn das halt eine AEW Return wäre und dann kommt halt New Japan hinzu.
Ja, vom Timing halt, wie gesagt, ein bisschen.
Zeitmäßig ist natürlich schwierig, jetzt dann noch diesen Aufbau für sein Match gegen Gabe Kidd zu machen. Ja, Vera, in dem Fall dann.
Ja, also ist ja jetzt auch nicht so, das Match hatte jetzt auch nicht so einen wirklichen Aufbau, aber ja, es ist zumindest halt irgendwie gemacht worden. Ja, gut. Ja, es ist halt, wie es ist. Fakt ist aber einfach, Kenny Omega ist wieder da. Das ist richtig geil halt.
Yes, das auf jeden Fall. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Der Fakt ist halt.
Ja, ich bin halt mal wirklich gespannt, wie lange es geht. Ob er jetzt wirklich erstmal nur so eine On-Air-Person bleibt und dann so ein bisschen wenig Matches hat, dass er dann vielleicht auch sagt, so, ja, ich bin jetzt hier halt EVP halt. Wahrscheinlich ziehen sie das jetzt erstmal durch, bis die Bugs dann halt wiederkommen. Und die dann sagen so, ja, mo. Also ich finde, man hat es ein bisschen wenig zwischen Okada und Omega aufgespielt. Dass da vielleicht irgendwie ja nicht so alles cool ist, weil wir erinnern uns ja auch dran, dass Okada und die Bucks ja Kenny eigentlich so dann nochmal in eine verlängerte Verletzungspause quasi geschickt haben.
Genau.
Und das hast du dann gar nicht mehr so aufgegriffen irgendwie. Also, das kommt dann ja sicherlich noch in der ersten
Runde. Weil es war ja das halt mehr oder nur die Übergabe.
Ja, es war nur die Übergabe, dann war halt so kurz so ein bisschen so, ja, ne? Bisschen
also böse die Blick, Spannung aber mehr. Hast du schon gemerkt.
Ja, die Spannung hast du schon gemerkt, aber jetzt nicht so richtig, auch im Kommentar haben sie es, glaube ich, nicht erwähnt. Ja gut, aber das kommt dann das erste Mal, wenn Kenny wieder redet oder sowas halt. So, naja, Okada, ich hab dich nicht vergessen, aber jetzt muss ich erstmal Business machen in meinem schicken Anzug oder sowas halt. Ist halt gut, weil jetzt wird Christopher Daniels wieder Wrestler. Ja.
Übrigens, Kenny Omega sieht im Anzug auch so unfassbar gut aus, das ist gemein.
Richtig.
Also, aber ja. Es gibt Leute, die sehen im Anzug einfach nur so, ja, okay aus, und dann hast du Leute wie Kenny Omega, die einfach im Anzug wie eine 12 von 10 aussehen.
Ja, ganz ehrlich, ey, der könnte im Prinzessin Lilifee-Kostüm könnte der rauskommen, da wäre immer noch eine geile Drecksau, also. Ich würde auch ein bisschen Geld dafür bezahlen, um das sehen zu wollen.
Oh, das wäre so großartig.
Naja, widmen wir uns jetzt ernsten Dingen, denn AEW ist im Moment im Chaos. Und dafür sind natürlich die Death Riders verantwortlich. Und dementsprechend stand der AEW World Title auf dem Spiel. Jon Moxley verteidigt seinen Titel, auch wenn man ihn nicht sieht, der ist nämlich sicher im Koffer verstaut. Verteidigt seinen Titel in einem Four-Way-Dance gegen Hangman Adam Page, Switchblade J-Ride und Freshly Squeezed Orange Cassidy. Ja, wer möchte anfangen? Bitteschön.
Ja, irgendwie war es genau das, was man erwartet hat. Es war chaotisch, es war ein klassischer Four-Way, wo jeder seinen Stiefel mal durchziehen kann und zeigen kann. Es ist halt mit den Death Riders, das heißt natürlich mischen die sich auch rein, dann gibt es erstmal einen riesigen Brawl durchs Publikum, bei dem Pac und Claudio dann erstmal weg sind, dass die Schilder rausgetragen werden, um dann halt später wiederzukommen, wenn ich es jetzt nicht falsch im Kopf habe. Daraufhin gehen alle dann erstmal auf Moxley, weil der ist halt der Feind Nummer 1.
Ja, bevor es dann Pakt quasi geschlossen, dass sie erstmal irgendwie Moxley raushauen.
Genau, der geht da dann auch durch den Kommentatorenpult und landet da anscheinend ein bisschen ungünstig, dass er anfängt am Nacken zu bluten.
Ja, vor allem weißt du, habt ihr gemerkt, womit er da durchgeschickt worden ist?
Nö.
Ja, mit der Triple Shield Bomb.
Das ist mir damit nicht aufgefallen, tatsächlich. Ja, aber perfekt passend. Auch dieses Blut am Nacken hat dem Ganzen auch nochmal einen ganz anderen Effekt gegeben, als klassisch im Gesicht zu bluten.
Das war so doll.
Ja. Ich meine, das war halt hundertprozentig auch nicht geplant, weil ich glaube eher, dass das am Pult lag, dass es da irgendwie falsch aufgekommen ist.
Ich war auch kurz besorgt, dann ist mir eingefallen, ist eben Moxley, der kommt klar.
Ist Moxley, der trinkt den Alkohol nicht mehr, der desinfiziert sich danach kurz mit einer Flasche Whisky und dann geht's wieder. Dann geht's halt so dieses klassische Forwarding, ich hab's gerade schon gesagt, wo jeder mal seinen Stiefel durchziehen kann, jeder kann zeigen, was seine Fähigkeiten sind. Marina Shafir mischt sich dann auch nochmal ein und kassiert den Finisher von Jay White, also die Switchblade.
Der Blade Alter. Runner?
Der Blade Runner, Entschuldigung.
Digga, dieser Pop, als Marina Shafir den Blade Runner gekriegt hat. Alter.
So Pop hat Marina Shafir noch nie bekommen.
Vermutlich nicht.
Ich fand's
außer
ein bisschen schade.
Als sich vor Roddy Strong ausgezogen hat vielleicht, aber...
Ja, aber das war dann eher ein Single-Person-Pop.
Ja.
Ich fand's ein bisschen schade, weil vorher, zu Anfang des Matches, hing diese Kette, diese Handschellenkette, hing am Ringseil. Da habe ich nämlich saß hier und da so, mal gucken, wie die noch eingesetzt wird. Aber hat sie daraus gestellt, gar nicht. Wurde anscheinend danach entfernt. Keine Ahnung. Oder ich habe mich verguckt und sie hing einfach nur komisch rüber, sodass es so aussah, als wäre sie am Ringseil befestigt. Keine Ahnung. Am Ende. Das Ding war halt eine 6,5 bis 7 von 10. Das war vollkommen okay als so eine weitere Verteidigung, die auch so ein bisschen auf dieses ganze Chaos, was es jetzt gab, mit diesen gefühlten 200 Contenders und Gegnern für die Death Riders gleichzeitig, darauf jetzt erstmal einen Deckel macht. Darby Allin wurde erstmal eliminiert, der muss jetzt erstmal wieder laufen lernen, nachdem er die Treppe runtergeschickt wurde. Und jetzt haben wir halt FTR und Copeland, um das Ganze schon vor... das Aftermath schon ein bisschen vorwegzunehmen, die halt jetzt dann erstmal im Mittelpunkt stehen. Wahrscheinlich dann für so ein, vermutlich mal für Brisbane als Main Event. Adam Copeland gegen Jon Moxley, um den Titel was in die Richtung zu bringen. Dass sich das erstmal auf eine andere Gruppierung fokussiert, bevor dann wieder Darby Allin kommt. Und dann wahrscheinlich, so hoffen wir es ja alle, so ein bisschen Moxley-Titel abnimmt.
Gehe ich davon aus.
Das war meine lange Strecken Two Cents dazu.
Mhm. Ich finde es gut, es war sehr chaotisch, aber es sollte so sein. Und ich fand es auch gut, wie gesagt, was ihr sagtet, ne? Mox geht durch den Tisch und dann gibt's erstmal Free Ray. Ja, Christian wurde gezeigt in der Loge mit seinem Vertrag. Eine Sekunde, nachdem Christian gezeigt wurde, tauchte in der Loge nebenan auch Hook auf. Und ja, also das ist auf jeden Fall sehr cool gewesen alles. Und war ja auch kein 100% klares Finish. Guter Griff nochmal ein. Und ich fand's komisch, dass Jay White den Pin gefressen hat.
Das fand ich auch komisch, weil für mich war der so ein bisschen für den für die Australien-Show gesetzt, weil halt er Neuseeländer ist, ne, so. Auch, dass man ihn dann irgendwie so, also ich sag mal so ein bisschen als Anführungszeichen, als den Home-Guy dann halt präsentiert. Ah, Entschuldigung, noch weiter.
Alles gut. Genau, also ich fand es an sich, sonst wie gesagt, hat Spaß gemacht. So 7 von 10 sich ähnlich. War ganz cool. Genau, es ging ja dann nach dem Match noch weiter. Außer du wolltest noch was sagen.
Ja, ich kann auch nur dazu sagen, also mir hat es auch gefallen. War halt die nötige Art von Chaos. Dadurch, dass halt AEW diese World Title 4-Ways selten macht, funktioniert das hier halt auch noch, ne? Also man hat ja auch meistens eher diese straighten halt One-on-One-Matches halt, ne? Und dann, deswegen funktioniert es auch ganz gut und sonst habt ihr den Rest alles gesagt. Dann fahr gerne fort.
Dann sind nämlich die Death Riders wollten weiter auf Jay White draufgehen. Und dann kam die Team von FDA.
Ja.
Und die kamen nicht alleine. Das Licht ging aus und Adam Copeland ist wieder da.
Jawohl, you think you know me.
Und, so gut. Der erstmal eine tolle Promo, die haben die verscheucht. Ein Spear gegen Mox. Dann erstmal eine Promo gecuttet. Ich hole dich und gib ihm. Und jetzt hat er beim Media Call nach dem Media Scrum, nach dem Pay-Per-View noch gesagt, er würde gegen John Moxley nächstes Jahr gerne ein Oldschool NWA Title Match worken.
Was sehe ich dir ja.
Was genau wären das für Stipulations bzw. Regeln?
Ja, nein, also keine Stipulation an sich, sondern also einen Oldschool Style halt wrestlen, also vom,
ah, okay.
Von der Art, wie es gewrestelt wird, geworkt wird.
Ja, why not?
Und das sehe ich komplett. Passt, ich sag, wie es ist. Ich hab mega Bock drauf auf Copeland gegen Mox, bin ich
also
ehrlich.
Copeland gegen, ich als bekennender, sehr, sehr großer Adam Copeland-Fan muss dann auch nicht sagen, wie sehr ich mich gefreut habe. Habe ich auch sehr gepoppt tatsächlich.
Ich auch sehr.
Ich finde es auch geil. Ich habe auch extra mal geguckt, ob es die Paarung schon mal vorher gab bei der WWE. Gab es nicht. Tatsächlich. Das heißt, das wäre dann hier auch wirklich ein First Time Ever. Stelle ich mir aber nach einem sehr, sehr coolen Clash vor. Dann haben sie ja auch angekündigt, dann noch, dass es jetzt für die erste Dynamite im neuen Jahr, welche halt auch am 1.1. ist, bei welcher Fight for the Fallen ist. Und ja auch von FDA so ein bisschen in den Shows schon beworben worden ist, weil die ist ja in North Carolina, wo ja auch Adam Copeland seinen Wohnsitz hat. Würde es da halt Rated FDA geben gegen Mox, Claudio und ich weiß nicht, ist es Pac oder ist es Utah?
Utah,
ne?
Und es gibt bei
der Show... Ich kann mir vorstellen, dass Pac noch dann bei der Familie ist und erst danach wieder zurückfliegt.
Wahrscheinlich.
Und es gibt bei der Show First Time Ever Cassidy gegen Paige.
Stimmt, ja, das ist auch geil.
Und da geht's ja auch los, dass AW auf HBO Max läuft.
Genau, da beginnt die neue Ära beginnt dann quasi.
The
alle
Mother
Shows.
Of all simulcasts.
Genau, dann ich glaube, die sind da auch sogar, wenn ich es richtig verstanden habe, auch direkt mit live dann halt und dann auf VOD kannst du halt jederzeit gucken, die Shows.
Genau.
Und auch die Pay-Per-Views wandern dahin.
Mhm.
Also alles so quasi dann halt kommt, also die TV-Deals bleiben natürlich logischerweise bestehen. Da hat man ja jetzt auch erst vor kurzem einen neuen gekriegt, aber das ist ja unabhängig davon. Dann wird es halt noch gleichzeitig, finde ich auch irgendwie nicht verkehrt, dann hat man halt nicht seinen eigenen Streaming-Service, sondern geht halt auf HBO Max, was ja auch ein sehr großer Streaming-Dienst ist in den USA. Bei uns gibt es den ja, glaube ich, gar nicht.
Nein, bei uns ist das im Grunde genommen ist das Wow.
Ja, Wow halt und Sky ist, genau.
HBO startet offiziell 2026 in Deutschland.
Ja.
Angeblich.
Ja, weil wir noch mehr Streaming-Anbieter brauchen.
Das ist richtig. Ja.
Wir alle abonnieren, aber nichts gucken können.
Naja, WWE Network auf WWE auf Netflix in Deutschland erst ab 2028.
Ja, wegen den ganzen TV-Deals halt noch, die man halt hier noch hat, ne?
Ja, vor allem mit der scheiß Springer-Scheiße.
Ja, das ist ein bisschen schade. Das wäre halt schon sehr, sehr cool gewesen, wenn das halt easy auf Netflix halt gucken könntest.
Da müssen wir noch auf Corporate Mobile noch ein bisschen warten. Was ich aber hoffe, ist, dass wir vielleicht auch mal wieder so ein bisschen Trios-Action sehen. Dass da vielleicht auch mal wieder so ein bisschen reanimiert wird.
Ja, die Trios halt kam jetzt irgendwie ein bisschen sehr zu kurz.
Die haben die Gürtel ja nicht mal mit.
Ja, der gute Claudio hatte den Titel auch nicht mit beim Promi-Wrestling, wird übrigens dieses Wochenende ausgestrahlt, guckt euch das alle an. Also ich meine, gut, das ist ja so ein bisschen das Ding, dass die Titel nicht mitnehmen, Mox holt die Titel ja auch nicht raus quasi, aber die sind halt leider sehr, sehr zu kurz gekommen. Jetzt halt, wenn man jetzt böse ist, könnte man auch sagen, die Theorie-Titel irgendwie, ist da schon länger Zeit irgendwie nicht mehr so viel los. Da war am Anfang halt viel los und seitdem irgendwie fast gar nichts mehr, ist ein bisschen schade. Ich sehe aber durch, dass das vielleicht sogar Rated FTA sich dann irgendwann die Trios-Titel holen von den Death Riders. Ist auch, finde ich auch sehr gut, weil das hält FTA auch von den Tag-Team-Titels fern. ist vielleicht auch ganz gut für die. Ansonsten, ja, Adam Copeland wieder da. Geht's erstmal in die Richtung gegen die Death Riders, bis Darby wieder da ist. Finde ich gut.
Ja, warum nicht? Das Gute ist, du kannst ja theoretisch auch im Laufe des Januars einfach das Match zwischen Adam Copeland und Mox machen und dabei kehrt dann Darby zurück. Und Darby einen Grund, brauche ich jetzt keinen neuen Grund, für Darby brauche ich keinen Grund suchen, warum er einen Hass auf Mox hat und warum
er... Hast du jetzt halt, warum ist hier mit, also sobald er halt wieder da ist, kriegt er ein Team. Es ist halt die Frage, wann willst du es machen? Willst du halt wirklich, willst du es halt am Grand Slam schon machen? Willst du halt wirklich warten bis All in Texas halt, um es wirklich auf der wirklich richtig, richtig großen Bühne halt zu machen? Was dann auch geil wäre? Oder hast du dahin wieder schon andere Pläne? Das ist halt so ein bisschen die Frage halt. Davon ist es so ein bisschen abhängig dann, finde ich. Weil bis All in Texas dauert es jetzt natürlich noch über ein halbes Jahr. Huh. Und ob du das dann so lange noch strecken kannst, das ganze Death Riders-Ding, weiß ich nicht.
Boah, nee, ich glaube, das nutzt sich zu schnell ab.
Ja, weil es also dann wirklich dann irgendwie ein Dreivierteljahr nur Chaos ist, dann vielleicht auch ein bisschen zu viel.
Außer du bringst halt jetzt schon mal einen neuen Twist rein mit den neuen Gegnern, dass du da vielleicht was
in der Hand hast. Vielleicht ist das Match auch, also unabhängig vom Titel, bei All in Texas Mox gegen Danielson, das Rückmatch. Weil Brian Danielson muss ja irgendwann dann auch nochmal, er hat ja nur gesagt, seine Fulltime-Karriere ist vorbei und bei der Pressekonferenz, also bei dieser Ticket-Party oder was das da war, da ist er ja, war er ja auch da. Und hat gesagt, dass er auf jeden Fall ja am Start sein möchte bei All in Texas. Vielleicht macht man dann auch Mox gegen Danielson? Maybe? Ja, und dann gewinnt Darby vorher den Titel. Dann halt beim Grand Slam oder bei Revolution vielleicht.
Wobei, dieses Rematch, ich hätte das Rematch gerne ohne Titel-Implications.
Ja, das meine ich ja, dass dann dass Darby den Titel dann vorher gewinnt und dann hast du halt Moxley gegen Danielson halt halt als normales 1 gegen 1 halt.
Aber wie gesagt, Danielson laboriert ja immer noch an seinem Nackenproblem, also tippe ich mal eher auf die zweite Jahreshälfte.
Ja, aber All-In ist ja im Juli erst, also das sind ja jetzt noch 7 Monate, bis dahin könnte das ja dann schon wieder in Ordnung sein.
Wir werden sehen. Übrigens auch ein kleiner Hint, was TK auf der Pressekonferenz angesprochen hat, angesprochen auf Ricky Starks, gabst du so ein leicht kryptisches, wer weiß, wer auftreten wird. Ich weiß allerdings jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Moment, lass mich das mal ganz schnell rausfinden. Etwas. Oh Gott, warum habe ich das hier denn nicht abgespeichert? Zu welchem Pay-Per-View bzw. Event er da genau?
Ich glaube allgemein zu 2025.
Nee, ich glaube, das war zu einer ganz bestimmten. So, da haben wir den Artikel. Continental Classic. Ich hab's gleich. Kann sich
die
nur
nachfolgende Dauerwerbesendung
bei Fight for the Fallen. Also es war tatsächlich jetzt auf die Frage, auf eine Frage von John Alba antwortete Khan kryptisch, dass man nie wisse, wer bei der Mutter aller Simulcasts dabei sein werde.
Das kann man jetzt so interpretieren, das kann man natürlich auch interpretieren irgendwie, irgendwo, irgendwann, ne? Ja.
Also der Ricky Starks-Fan in mir hofft, dass wir ihn wiedersehen werden.
Also, ja. Eigentlich muss es ja bei der TV...
Derjenige, der sich schon viel zu viel Politikersprech angehört hat, der weiß, dass wir einfach nur so, ja, ich will jetzt nicht zu ihm sagen.
Ja, ich meine, das ist ja auch irgendwie logisch. Du sagst ja jetzt nicht dann irgendwie live oder sowas, ja, er wird bei der und der Show zurückkommen, weil das nimmst du ja nicht vorweg, ne? Also, ne, musst es ja irgendwie drumherum arbeiten und dann so halt machen. Ja. Bei einer TV-Show macht ja Sinn, weil wir wissen ja alle, The Revolution ist televised. Ja, würde mich freuen. Vielleicht müssen auch noch ein paar andere Promoter einfach, die Ricky Starks booken wollen, einfach Tony Khans Papa beleidigen, dann kommt Ricky Starks vielleicht schneller wieder ins eigene Programm. Naja, wir werden sehen. Ich denke schon, dass man so die eine oder andere Überraschung noch geplant hat für den Start jetzt auf HBO.
Jo.
Ist ja dann auch so ein kleines Special, ne, Fight for the Fallen, dann halt, ich glaube, diesmal ist es für die, geht da viel dann an die Opfer von dem Hurricane, der da in North Carolina war.
Genau.
Und das ist ja auch immer eine gute Sache. Und dann, ja, mal schauen, was dann da so geht.
Und die Karte hat uns auch gezeigt, wie man damit umgeht, wenn eine andere Promotion in deiner gleichen Stadt wie du Events abhält. Weil wenn die WWE, wenn AW in Ohio ist, ist die WWE ganz plötzlich auch da. Ich weiß nicht, wer da als erstes angekündigt hat oder etc. Und er meinte einfach nur, ey, ist doch geil für die Region, dass da so viel geiles Wrestling stattfinden wird an einem Wochenende. Ist doch cool. Genau. Ohne auf irgendwas zu schieben. Hell or day.
Ja, es ist ja AEW jetzt schuld, dass die WWE ihre Halle nicht ausverkauft in Ohio. Ich meine, sie haben alle Hometown Heroes. Jon Moxley kommt aus Ohio.
Ich weiß nicht, Ohio oder Orlando, eins von beiden, aber ich suche das jetzt nicht raus, weil das dauert dann wieder.
Ja, ja. Genau. Ja, Orlando würde ja auch so machen. Also das ist ja auch witzig, irgendwie ist Orlando ja auch von beiden irgendwie die Heimat, weil, also Orlando ist ja dann eher die Heimat von NXT oder sowas halt, wo das Performance Center auch so ist, aber ich weiß gar nicht, ob es auch Orlando ist, aber zumindest auch Florida ist ja auch irgendwie die Heimat von AEW, weil sie ja auch im Daily's Palace viel veranstaltet haben. Das ist Jacksonville, okay. Stimmt, aber Florida zumindest ja auch. Dahin können sie ja auch zurück. Ende Januar ist dann wieder Homecoming, wo sie dann auch wieder da sind. Ist auch wieder ein bisschen los. Und ja, AEW startet dann auch oder beendet dann mit diesem Pay-Per-View das Jahr 2024. Wir sagen Dankeschön. Und ja, sind wir mal gespannt. Genau. Was das Jahr 2025 für uns alle und für All Elite Wrestling bringt. In diesem Sinne, ich bin der Dreef, das waren Dieter und Marcel noch dazu, das war der Elitist-Zirkel und wir sagen bis zum nächsten Mal. Hasta luego, ciao.
Miep, miep, tschüss.
Tschüss.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.
Finde mit Miriam Junge Antworten auf die wichtigsten Fragen.
Tut mir mein Leben, so wie es gerade ist, wirklich gut.
Und arbeite an persönlichen Antworten.
Was ist der kleinstmögliche Schritt, um in die entsprechende Richtung zu gehen?
Ordnung im Kopf. Gelesen von Miriam Junge. Ein Audible Original Hörbuch. Jetzt hören.